Wer in seinem Leben schon mal sportlich aktiv war, der kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn die Lunge brennt. Wenn man an diesen Punkt kommt, an dem man denkt, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, wenn ich diese Übung noch ein weiteres Mal machen muss, dann breche ich zusammen. Bei dem einen ist dieser Punkt vielleicht eher erreicht als bei dem anderen, aber was alle irgendwie gemeinsam haben, die Sportlichen und die Unsportlichen, ist wahrscheinlich der große Durst, der danach kommt. Wir alle kennen Durst. Wir wissen dieses Gefühl davon, wenn wir mal ausgetrocknet sind. Mal ist dieser Durst stärker, mal etwas weniger. Aber Durst wird nicht nur dazu beschrieben, um ein physisches Bedürfnis zu beschreiben, sondern Durst ist auch ein Wort, das dafür verwendet wird, um eine Sehnsucht zu beschreiben. Vielleicht kennt man noch aus alten Formulierungen solche Sätze wie, mich dürstet es nach Freiheit. Heute würden wir vielleicht eher sagen, ich sehne mich nach Freiheit. Durst drückt also auch eine Sehnsucht nach etwas aus. Durst ist aber vielleicht noch essentieller als Sehnsucht. Durst ist ein Grundbedürfnis, das wir haben. Und von diesem Durst, sowohl von dem Durst nach Wasser, als auch von dem metaphorischen Durst lesen wir in der Bibel. Jesus sagt zum Beispiel in einer Begegnung mit der Frau am Brunnen, dass er lebendiges Wasser hat und dass diejenigen, die davon trinken, nie wieder Durst haben werden. Und auch in der Offenbarung lesen wir von diesem Durst. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, spricht von Durstigen, die lebendiges Wasser bekommen. Und um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, ist vielleicht interessant zu wissen, was für eine Zeit hat Johannes eigentlich gelebt. Weil Johannes, der Alte, wie er auch oft genannt wurde, der hatte es nicht immer leicht. Er hatte noch live miterlebt, wie Jesus auf der Erde gewandelt ist, wie er Wunder vollbracht hat, wie er Menschen begegnet ist. Aber seitdem ist einiges passiert. Die frühen Christen, die hatten irgendwie so einen Drive. Jesu Auferstehung von den Toten und ihr Glaube an ihn, der hat ihnen Kraft gegeben. Sie waren richtig on fire für Jesus. Und gleichzeitig hatten sie viele Hindernisse zu überwinden. Sie wurden von außen angegriffen. In der Gesellschaft, in den Gesellschaften, in denen sie sich bewegt haben, wurden sie als Sekten betrachtet. Sie wurden in den Gesellschaften, in denen sie unterwegs waren, als gefährlich eingestuft. Sie wurden als störend und als Fanatiker betrachtet. Mit der Zeit, mit den Jahren wurde Johannes zu einer Person unter diesen Gemeinden, denen man vertraute. Johannes lebte in der heutigen Westtürkei. Und dieser ganze Mittelmeerraum war ein ziemlich heißes Pflaster. Da gab es religiöse Strömungen, die zueinander in Konkurrenz standen. Es gab Völkerbewegungen von Ost nach West und andersherum. Es gab wirtschaftliche Interessen, die aufeinander prallten. Und da gab es Rom. Eine Weltmacht, die wusste, wie sie die gesamten Herrscher im Mittelmeerraum mit Zuckerbrot und Peitsche auf Linie halten konnte. Rom war ein Wunderwerk an Administration und an Ingenieurskunst. Und nun war da ein römischer Kaiser, Domitian, der nicht lang fackelte und der den Christen das Leben besonders schwer machte. Er bereitete ihnen Probleme, weil sie ihn nicht als Gott anerkennen wollten. Ja, es gab sie damals wie heute. Es gab Herrscher und Beherrschte, es gab Unterdrücker und Sklaven, es gab Soldaten und Veteranen, Händler und Handwerker, Gerechte und Ungerechte. Es gab Gottsucher und Vergnügungssucher, Philosophen und Priester. Und mittendrin in all dem die kleine Gemeinde Jesus, die laut proklamierte, dass Jesus der König ist, dass Jesus Herrscher ist. Und damit kann man sich vielleicht vorstellen, waren Probleme auch quasi vorprogrammiert. Domitian verbannte Johannes schließlich auf die Insel Patmos, wo er so etwas wie eine Vision hatte, die er aufschrieb und die uns heute als Offenbarung überliefert ist. Und die Offenbarung zu lesen, ist so ein bisschen so, wie sich durch ein Dickicht zu schlagen. Da ist vieles drin, was man vielleicht nicht versteht, viele Bilder, vieles, was da irgendwie aufeinander prallt. Aber wenn man sich durch dieses Dickicht geschlagen hat, dann steht am Ende ein Bild von dem neuen Himmel und der neuen Welt. Und dieses Bild ist so majestätisch, so hoffnungsvoll und so schön. Johannes sieht dort eine Welt, in der Gottes Herrschaft in allem ist, in allem sichtbar. Er lebt bei den Menschen, er hat seine Wohnung mitten unter uns und er wischt alle Tränen ab. Es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben, kein Tod, kein Geschrei. Und dann steht da dieser Satz: Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Dieser Durst, über den wir am Anfang geredet haben, der ist unangenehm. Dieses Brennen in der Lunge nach dem Sport, das trockene, pappige Gefühl im Mund, die Kopfschmerzen, die vielleicht damit kommen. Durst ist etwas, was unangenehm ist. Damit will unser Körper etwas signalisieren. Es fehlt etwas. Wir müssen etwas trinken. Und so zeigt uns auch der Durst nach Gott, dass wir ihn suchen müssen. Und Durst nach Gerechtigkeit zeigt uns, dass etwas auf der Welt nicht in Ordnung ist. Durst zu haben ist also etwas Gutes. Es zeigt, dass wir uns immer noch nach etwas sehen, dass wir noch Hoffnung haben. Hoffnung darauf, dass Gott sein Reich auf dieser Erde bauen wird. Hoffnung, dass Veränderung zum Guten wirklich möglich ist. Durst ist unangenehm, aber er gehört zu uns. Er gehört zu unserem alltäglichen Leben. Heute ist der Sonntag für Freiheit. Heute ist ein Tag des Durstes. Er ist unangenehm, aber er ist lebenswichtig. Es wäre fatal, wenn wir diesen Durst nicht haben würden, wenn wir ihn ignorieren würden. Und glaub mir, ich weiß, wie einfach es ist oder wie gerne man diesen Durst ignorieren möchte, wie gerne man ihn überspielen wollen würde. Ich habe die letzten Wochen für eine Organisation gearbeitet, A21, die sich für Freiheit einsetzt. Eine Organisation, die sich weltweit gegen Menschenhandel und Sklaverei einsetzt, die dagegen ankämpft. Und man erfährt da so einiges. Und ja, es gibt Millionen von Menschen auf der Welt, die heute noch in Sklaverei leben, die verschleppt werden in andere Länder und dazu gezwungen werden zu arbeiten. Und die meisten schaffen es nicht, aus eigener Kraft zu entkommen. Und man liest und man hört von diesen Fakten und es ist unangenehm. Man will sich am liebsten einreden, ja, das passiert ja nicht da, wo ich wohne, das passiert nicht in meinem Umfeld und da, wo ich unterwegs bin. Und gerade bei so einem Verbrechen, das quasi in Sichtweite versteckt ist, ist es so einfach, es zu ignorieren, es zu überspielen. Bis ein solches namenlose Verbrechen ein Gesicht bekommt, einen Namen bekommt. Bis zu dem Punkt, von dem man von einem Einzelschicksal erfährt. Von Schicksalen von Menschen, die ausgebeutet werden, die ohne Rechtsschutz leben und die mit Füßen getreten werden. Manche leben sogar seit ihrer Kindheit als Sklaven. Und diese Menschen haben vielleicht gar keinen Durst mehr nach Freiheit, da ist keine Hoffnung mehr. Aber es gibt genug Menschen, die noch diesen Durst haben. Ja, solche Fakten sind unangenehm, aber wir müssen sie zulassen. Gerade heute, am Sonntag für Freiheit, heute ist ein Tag, an dem wir das zulassen müssen, Durst nach Veränderung zu haben. Vielleicht denken wir oft, dass wir nichts ausrichten können, dass wir gegenüber eines solchen großen Verbrechen gegenüber von solch großer Ungerechtigkeit, die auf der Welt herrscht, wir so klein wirken. Aber jede Handlung hilft, wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammen nach Veränderung streben und mit jeder noch so kleinen Handlung bauen wir Reich Gottes heute auf dieser Erde. Und Jesus ermutigt uns dazu. Er sagt, alles, was ihr einem hilflosen Menschen tut, das tut ihr mir. Alles, was wir tun, damit verwirklichen wir Gottes Reich, seine Vision für diese Erde, das, was er sich wünscht. Und während wir diesen Durst nach Gottes vollkommener, gerechter Welt haben, wissen wir auch, dieser Durst wird eines Tages gestillt werden. Gerade denen, die Opfer von Menschenhandel sind, ist Gott nahe. Er sieht ihre Tränen und er sieht ihr Leid und er hört ihr Geschrei und er sieht ihren Tod. Und es ist ihm nicht egal. Und gerade für diese wird er diese neue Welt errichten. Der Durst nach Leben ist Durst nach Gott. In Deutschland haben wir eigentlich Freiheit als Grundrecht, aber nicht alle Menschen in Deutschland leben frei. Wenn wir uns allein schon mal die Bedingungen von Zwangsprostitution anschauen, wissen wir, dass Menschen in Deutschland auch in Sklaverei leben. Und obwohl alle anderen Menschen in Deutschland und in vielen Teilen auf der Welt äußerlich frei sind, sind auch sie gewisserweise Sklaven. Paulus beschreibt uns als Sklave der Sünde. Wir leben kein perfektes Leben. Wir sind in einer Welt, in der Sünde real ist, in der Schuld real ist und in der das Leben oft nicht einfach ist. Wie gut, wenn ein Mensch in dieser Welt noch den Durst nach Gott hat und danach mit ihm im Frieden zu leben. Und wie gut, wenn jemand das versteht, was der Beter im Psalm 42 formuliert. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele nach dir. Heute ist ein Tag, an dem Durst nach Veränderung, an dem wir Durst nach Gott haben müssen. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle lebendigen Wassers, umsonst. Lebendiges Wasser, das klingt nach frischem, nach erfrischendem, nach fließendem und reinigendem Wasser. Das lebendige Wasser bedeutet Gegenwart Gottes, seine Herrschaft. Es bedeutet das Heil, das von ihm fließt. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Ohne Wasser würden wir in einer Wüste leben. Das Wasser ist symbolisch für Gottes Größe und seine Gnade. Und dieses Wasser finden wir heute schon in Jesus. In ihm ist das lebendige Wasser zu uns gekommen. Wie er schon zu der Frau am Brunnen sagte, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Wer ihn kennt, dessen Durst wird gestillt. Von ihm geht lebendiges Wasser aus und er fordert Menschen auf, kommt zu mir und trinkt. Und Johannes beschreibt später in der Offenbarung nochmal dieses lebendige Wasser. Er beschreibt, wie er einen Strom sieht, einen Strom dieses Wassers. Und er schreibt, der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes und fließt mitten durch die Stadt. Wir brauchen lebendiges Wasser. Und Gottes Heil ist jetzt schon da, aber nur zum Teil. Erst in dieser neuen Welt wird lebendiges Wasser vollkommen und perfekt und in ganzer Fülle da sein. Und bis dahin leben wir von Jesus. Er ist die Quelle. Sein Leben fließt in uns. Und sein Versprechen ist, dass dieses Wasser, dass dieses Leben, dieses lebendige Wasser umsonst ist. Es ist schon jetzt sein Geschenk an uns, das wir schon jetzt annehmen können. Und in der zukünftigen Welt wird es sich entfalten. Dann ist da kein Schmerz, kein Geschrei, kein Leid und kein Tod. Keine Sklaverei, keine Ungerechtigkeit. Da ist keine Gottesferne, kein Missbrauch und kein Terror. Dann ist da nur lebendiges Wasser, umsonst. Und das ist ein wahnsinniger Ausblick. Aber was bedeutet der Ausblick für uns heute? Was hat es Johannes gebracht und was bringt es uns heute, diesen Ausblick zu haben? Das eine ist, Johannes hatte es nicht leicht, wir erinnern uns. Christsein war zu seiner Zeit schwierig, in seinem Umfeld schwierig und dann wurde er auch noch auf eine Insel ins Exil geschickt. Und dieser Ausblick, den Gott ihm gegeben hat, der sollte ihm Kraft geben. Kraft geben, durchzuhalten. Er sollte ihm Hoffnung machen. Er sollte ihm zeigen, so wie es jetzt gerade ist, so wird es nicht bleiben. Diese Welt ist voll von schlechten und bösen Dingen. Und ja, auch heute noch. Ich glaube, manchmal müssen wir uns das eingestehen, auch wenn wir es nicht immer wahrhaben wollen, dass jeder Mensch in der Lage ist, einem anderen etwas Schlechtes anzutun. Menschen sind in der Lage, andere runterzumachen, um vielleicht sich besser zu fühlen. Sie verletzen andere manchmal vielleicht aus Angst davor, selbst verletzt zu werden. Manche Menschen erzählen Lügen über andere. Auf der Erde geht es ungerecht zu und das müssen wir aushalten. Und gleichzeitig bezeugen wir, dass Jesus der Herr ist. Jesus ist König, obwohl es zum Teil in der Welt, in der wir heute leben, drunter und drüber geht. Aber wir können an diesem Ausblick festhalten. Wir wissen, so wie es jetzt ist, so wird es nicht bleiben. Und das können wir auch anderen Menschen zusprechen. Anderen Menschen, die in Gefangenschaft leben. Anderen Menschen, denen es nicht gut geht. Es wird alles gut. Gott wird eine neue und vollkommene Welt erschaffen. Halte durch. Es tut gut, manchmal die Situation, in der wir sind, aus der Perspektive Ewigkeit anzuschauen. Gleichzeitig ist dieser Ausblick aber nicht nur etwas, das uns irgendwie dazu bringt, uns zurückzulehnen, zu denken, ah ja, jetzt halte ich das hier einfach nur aus und dann kommt irgendwann diese neue Welt und alles ist gut. Diese Perspektive auf Erneuerung, auf Gottes neue Welt, diese Perspektive auf Veränderung und einem Leben ohne Leid, Diese Perspektive soll uns heute Kraft geben, für Freiheit und gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Wir können schon heute ein Stück Reich Gottes auf diese Erde bringen und uns für die Befreiung von Sklaven einsetzen. Wir sind nicht einfach nur Opfer unserer Natur und all dem Schlechten auf der Welt. Statt im Angesicht eines Verbrechens, das uns viel zu groß erscheint, gegenüber der vielen schlimmen Nachrichten, die wir jeden Tag von dieser Welt hören, gelähmt zu sein und uns ohnmächtig zu fühlen. Stattdessen gibt uns der Blick auf Gottes neue Welt Freiheit. Und sie gibt uns den Mut, heute diese neue Welt schon zu erbitten und heute dafür zu leben. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Lebendiges Wasser. Ja, das gibt es erst vollkommen in der neuen Welt. Erst dann wird es vollkommene Gerechtigkeit geben. Aber das lebendige Wasser gibt es schon heute in Jesus, in unserem Glauben an ihn, im Leben für unseren Nächsten. Leben wir also mutig und setzen uns ein. Es ist niemals zu spät, sich für Hilflose einzusetzen. Befreien wir und helfen wir dabei zu befreien, egal ob es aus echter Sklaverei ist, ob es aus der Sklaverei der Sünde ist, der Schuld, welcher es auch immer ist. Jesus schenkt uns Hoffnung und Mut und Kraft, dagegen anzugehen. Leben wir getrost, weil wir wissen, dass irgendwann eine neue, eine bessere Welt kommt. Dass Gott irgendwann alles neu macht. Die Menschen brauchen Trost. Jeder von uns. Und leben wir aus der Perspektive Ewigkeit. Leben wir mit der Perspektive auf Gottes neue Welt. Mitten in dieser Welt, wie kaputt sie auch ist. Stehen wir zusammen und ermutigen wir einander, denn unsere Handlungen sind begrenzt. Wir können es nicht alleine schaffen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Gott gibt lebendiges Wasser umsonst. Jetzt schon und zukünftig einmal vollkommen. Bis dahin, trink davon und gib es weiter.